ARD.
Jo, du, ich glaube, das geht los.
Geht los.
Mit Anke, Engelke und Christian, die Esels im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Herrlich.
Ich habe zuletzt mehrere Meetings gehabt, mehrere Calls.
Ja, Calls.
Und irgendwann habe ich mitten in dem Call mal gesagt, ja, kein Problem. Und habe den Daumen, habe so einen albernen Daumen, Thumbs up gemacht.
Ja.
Und dann kam in mein Bild auch so ein Daumen. Und dann habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und zum Beispiel machte ich einmal so zwei Daumen und dann kam Feuerwerk und dann machte ich so ein albernes Herz und dann kam so ein rotes Herz, grafisch da reingebomst, von dem ich nichts wusste. Aber das klappt nicht immer. Wenn ich das mit dir mache zum Beispiel, klappt es nicht, obwohl doch mein Laptop das jetzt kennt.
War das auch über diese Plattform?
Warte mal.
Nee, ich glaube, das funktioniert über Teams.
Ach, nur über Teams? War das Teams?
Hast du mal eine Teams-Sitzung? Hast du einen Teams-Call?
Ja, das war ganz oft.
Genau, und ich glaube, bei Teams ist das.
Okay, cool.
Ich glaube, also mal gucken, hier, wir machen gerade den Daumen. Ich habe das, glaube ich, auch neulich versehentlich.
Aus Versehen, man macht ja so.
Ich glaube, das ist bei Teams.
Okay.
Bei Microsoft Teams.
Okay,
da ist das so.
Okay, dann muss ich das mal checken, dann kann ich das bestätigen. Aber das war relativ schön. Also ich bin ja nicht zu haben für sowas. Nicht, dass ich nicht kitschig wäre, bin ich. Aber für so Scheiß, von dem man dann denkt, man braucht es, bin ich kein Fan. Aber das hat richtig Laune gemacht. Und das Feuerwerk sah richtig schön aus. Oh.
So, ich habe heute mein verrücktestes T-Shirt angezogen.
Also, du bist verrückt drauf.
Ja, ich habe gedacht, ich riskiere es einfach mal.
Mal einfach kein No-Logo Naomi Klein. No-Logo und auch eine Unfarbe, die dir aber gut steht.
Ja, aber das ist ein bisschen jeansig, verwaschen, stoned, washed out.
Das sieht toll aus.
Danke.
Du siehst super aus.
Danke, wollte ich jetzt aber gar nicht hören.
Und dein Hintergrund sieht auch so schön aus.
Ja, Hintergrund. Ich habe zu viele Bücher auf dem Fußboden liegen. So viel, dass es unordentlich aussieht.
Aber doch nicht so viel wie ich. Du kennst ja mein Büro, wie es da aussieht.
Ich fürchte schon. Man weiß ja auch gar nicht, wo man die Bücher
bist
überall
du, bist du messy? Ist das messy, wenn man so viele Bücher da stehen hat?
Nein, das nicht.
Also, ach, ich wollte dir das eine Wort noch sagen. Das ist ein japanisches Wort.
Ja.
Bücher kaufen, von denen man weiß, dass man sie einfach nur haben möchte, sie stapelt und sie nicht liest.
Ja, wie heißt gibt's das?
Ein japanisches Wort für.
Ja, welches?
Habe ich nicht nachgeschaut, entschuldige. Aber habe ich ein bisschen heiß gemacht.
Ja. Kriegen wir doch raus.
Ja,
ich habe viele Bücher. Du hast, wenn du kurz mal einfach eine Etage höher gehen könntest, du hast nämlich da so ein voll das coole T-Shirt. Dear Terry Fox, Cherry Terry, und dann kann man nicht mehr, Cherry
Cher,
Terry
na,
Fox,
Cher,
Dear Terry Fox.
Das ist Französisch, Cher.
Ah, das ist Terry. Terry, ist das ein Engländer? Er ist Franzose?
Nein,
Marathonläufer oder was?
Ja, woher weißt du das?
Weil das auf seinem T-Shirt, also du hast eine Figur auf deinem Shirt in schwarz-weiß.
Das ist ein Foto, also ein Mann.
Ein Foto, ein Mann, der aber selber ein T-Shirt trägt.
Ja.
Und da steht irgendwas mit Marathon drauf.
Soll ich nochmal zeigen? Warte. Und die kanadische Flagge.
Ach, Marathon mit der kanadischen Flagge und dann Marathon of Hope ist das.
Ja.
Okay, welcher Terry ist es denn?
Also, das ist meine Geschichte heute, die wird dich umhauen.
Das ist ein cooles Shirt.
Ja, I love it. Und das Material ist so gut. Das Material ist nämlich nicht reine Baumwolle, da ist noch irgendwas drin, was... Also man kann es auch zum Laufen einfach anziehen. Das ist ein Laufshirt, das atmet.
Steht Marathon drauf.
Steht Marathon drauf und das ist auch von einer Sportfirma. Das ist eine Kooperation und ich liebe das T-Shirt so sehr. Ich habe noch ein blaues.
Ja.
Und ich erzähle dir das, weil ich so dachte, ach gucke, ich bin zwar in Kanada geboren, aber ich habe natürlich eigentlich keinerlei Verbindung nach Kanada, ja? Also ich war ja 5, als wir dann weggegangen sind. Ich kann mich nicht Kanadierin nennen, auch wenn ich, ich das dürfte. Ich bin dort geboren in Kanada, in Montreal, aber...
Du bist ein deutsches Mädchen, da kannst du nichts sagen. Du bist wirklich
Culture Jung,
ein deutsches
da kannst du nichts machen.
Du bist ein Culture Jung.
Ich bin eine Culture Jung. So, pass auf.
Aber pass auf, das Lustige ist, mein Freund Andi, der hat ja in New York gewohnt, 10 Jahre oder so.
Ist auch
der,
mein Freund eigentlich dadurch.
Auch dein Freund Andi.
Ja.
Der hat... Wir müssen uns mal in Berlin einfach auch wirklich mal zu dritt treffen, dass du Andi endlich mal kennenlernst.
Ich weiß.
Ja, und der läuft ja auch gerne Marathons.
Ja. Und das heißt auch, ich laufe ja keinen, ne?
Vorsicht. Nee, aber er. Genauso wie Terry.
Ja.
Und vermute ich, dass Terry Marathons läuft.
Ja, gleich kommt die Geschichte.
Und er läuft regelmäßig und manchmal Halbmarathon. Und jedes Mal, kostet ja auch ein bisschen was, kriegt man von Veranstaltern so ein Shirt.
Ja.
Das ist sehr, das sieht immer geil aus, mit geilen Farben,
immer
so ein geiles Grün,
immer
geiles
super.
Gelb. Ist aber so ein Stoff, fängst du an zu stinken nach
Schwitzstinken.
2 Minuten, weil das so ein künstliches Material ist. Ja. Sehen aber richtig toll aus. Ja. Und weil er so viel hat, hat er mir immer mal wieder eins geschenkt.
Oh.
Und das habe ich im Fitnessstudio hier angehabt dann. Und immer mal wieder kommt einer so mit bewundernden Blicken von der Seite und sagt, oh, Marathon New York gelaufen? Und ich nur, nein, das ist nur von meinem Freund Andi. Ich kann keinen Marathon laufen.
Aber ist Andi den New York Marathon auch schon oft gelaufen?
Ja. Ganz oft. Oh, jedes Jahr Gott. Wahrscheinlich.
Das wäre für mich wirklich, das würde ich gerne machen, weil ich New York liebe und weil ich gern laufe. Aber ich laufe ja nur 10 Kilometer. Ja. Ich schaffe im Leben nicht 42 Kilometer.
Nein.
Im Leben nicht.
Nein.
Und ich kenne ja auch Leute in New York, die haben auch schon angekündigt. Ja, und dann stellen wir alle paar Kilometer, steht da jemand und jubelt für dich und gibt dir irgendwas und scheuert dir eine, wenn du einschläfst und motiviert dich, wenn du down bist. Ach, die Verlockung ist groß, aber du kannst ja auch nicht, da kann ja nicht jeder mitmachen. Da musst du auch schon gucken, dass...
Man muss Glück haben, dass man auch eine Nummer bekommt. Manchmal wird gelost und da muss man Glück haben. Nein, also ich bin immer so versucht zu sagen, Marathonlaufen ist ja auch nicht wirklich gesund für die Knochen. Aber dann kommen natürlich einige Sportwissenschaftler und Läufer aus allen Ecken hervorgesprungen und sagen, ja, es stimmt überhaupt nicht und so. Deswegen sage ich es nicht. Also meine Ärztin sagt, selbst Joggen ist nicht gesund. Also ich glaube, wenn man so ganz langsam joggt, du bist ja auch so eine ganz entspannte, langsame Joggerin. Also das ist, glaube ich, bestimmt super. Sie sagt, wenn man es nicht braucht zum Leben, weil es einen so glücklich macht und man braucht es einfach, dann, also es sei jetzt nicht gerade der ideale Sport. Also so richtig gesund ist es nicht. Schon gar nicht, wenn man Knieprobleme hat. So, aber das sage ich ja alles nicht, weil sonst kommen wieder Menschen und sagen, Marathonlaufen ist doch gesund.
Hast du nicht
deswegen sage ich das jetzt nicht.
Hast du nicht geschrieben?
Terry, willst du mit deiner Terry-Story mal hier anfangen?
Ich erzähle jetzt meine Terry-Fox-Story.
Terry-Story.
Denn es ist eigentlich, kann man ständig irgendwie so ein Jubiläum feiern und einen Gedenktag und ein Dings. Und der Anlass ist jetzt aber, dass es einen Terry Fox Run gibt, einen ganz offiziellen einmal im Jahr in Kanada. Der ist im September und das wäre jetzt dann auch bald wieder soweit. Aber es gibt immer einen Anlass, über Terry Fox zu sprechen. Terry Fox, also das ist die Geschichte von Terry Fox, Jahrgang 1958, ja, ist geboren aufgewachsen in Kanada, also in Vancouver, also in Westküste Kanadas, und war ein sportlicher Kerl und ein super Typ, und mit 18 wurde bei ihm aber Knochenkrebs festgestellt. Und das verlief nicht so gut und dann musste ihm ein großer Teil seines rechten Beines amputiert werden. Ungefähr so viel überm Knie, musst du dir das vorstellen. Und ab da Prothese. Und er wollte aber auch nicht, der wollte nicht aufhören zu laufen und ist dann mit dieser Prothese gelaufen. Ich glaube, du kannst auf meinem Shirt, auf dem Foto auch sehen, dass er eine Prothese hat. Siehst du das?
Ah, er hat am rechten Bein hat eine Prothese, die setzt oben am Oberschenkel an.
Genau, da setzt die an und unten schicker Sportschuh. Und dann ist er...
Und die Woche beginnt die Paralympics auch.
There you go, das passt ja gut. So, und er wollte laufen. Und dann hat er gemerkt, oh Mann, Krebs ist immer noch nicht wirklich in den Köpfen der Leute. Viele gehen nicht zur Vorsorge und die Krebsforschung hat auch nicht genug Geld. Also wir reden jetzt hier von 1958 plus 18. Oh, sowas hasse ich. 77 hat er das, genau.
Geld, kennst du das? Einer kommt mit einer Rechenaufgabe nicht zurecht und man will immer einspringen und einfach nur zeigen, wie geil man ist. Und dass man das sofort schafft. Ja. Ich glaube, das haben wir alle.
Ja.
Oder du nicht?
Ach doch,
ich habe das auch. Manchmal, man denkt mal, geil, ich krieg's schneller raus.
Ja, kann man helfen, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist ja einfach wirklich eine Hilfe. Und ich habe wenn ich so eine Blockade habe, freue ich mich, wenn jemand hilft. So.
Ich hasse aber 15 plus 17. Oder selbst 18 plus 17. 32, also jetzt finde ich es gerade leicht. Ja. Aber sonst, wenn man so plus 18 plus 17, mag ich auch immer
15,
nicht.
17, diese ganzen, die können alle weg. So, jetzt kommt's. Dann hat er gedacht, oh Mensch, weißt du was? Ich laufe und sammle Geld. Und ich mache aufmerksam auf das Thema Krebs. Ich mache aufmerksam darauf, dass wir die Krebsforschung unterstützen müssen und dass alle zur Vorsorge gehen müssen. So, und dann hat er sich vorgenommen, ich laufe täglich die Marathonstrecke. Und ich bin ja nicht schnell. Ich habe meine Prothese und ich laufe ganz langsam. Und in der fernen Zukunft wird Christian Thees gesagt haben, Futur 2 ist gar nicht so gut für die Gelenke und für die Knie. Egal, ich möchte jeden Tag 42 Kilometer laufen und die Menschen aufmerksam machen auf das Thema und Spenden sammeln. Und er nannte das damals schon Marathon of Hope, der Marathon der Hoffnung. Und hat sich darauf vorbereitet, anderthalb Jahre lang, ist über 5000 Kilometer einfach trainingshalber gelaufen, wurde auch beraten und so weiter. Und dann am 12. April 1980 startete er in St. John's in Newfoundland den Marathon of Hope und ist losgelaufen. Und die Leute haben es erst gar nicht so wahrgenommen, aber irgendwann bekamen die Leute das mit und die Presse bekam es mit und die Reaktionen waren toll. Und dann hatte er unter anderem auch die Idee, pass mal auf, was ist denn, wenn jeder Einwohner Kanadas, wenn wir das irgendwie so hinkriegen, wenn das unsere, so unsere Benchmark ist, wenn jeder Einwohner, jede Einwohnerin Kanadas jetzt gefühlt einen kanadischen Dollar spendet und da waren so 24 Millionen Menschen in Kanada, dann kriegen wir doch viel Geld zusammen. Haben sie zusammengekriegt. Fast 25 Millionen kanadische Dollar. Und er ist gelaufen und gelaufen und die Menschen haben es geliebt. Und der Marathon of Hope. Und er lief und er lief und er lief. Aber dann am 1. September 1980 musste er aufgeben, weil der Krebs in seiner Lunge auch angekommen, in seinen Lungen angekommen war. Das war nach 143 Tagen, nach gelaufenen 5.373 Kilometern, musste er aufgeben, hat gesagt, nee. Also die Länge, das waren ungefähr 128 Marathons.
Und da waren aber auch mal Ruhetage dazwischen oder wirklich keiner?
Ja, ich, also der hat, der wurde schon gut beraten. Also okay, der hat gut. Ja keinen Quatsch gemacht. Ne? Also der war ja, die Krankheit war ja in ihm und er ist damit umgegangen. Aber die Lungen waren dann schon so stark befallen, dass er aufhören musste. Und das war am 1. September 1980. Und dann begann der, ja, also der Kampf gegen die Krankheit, der fand ja immer statt. Oder das Leben damit und der Kampf dagegen. Und dann ist er aber verstorben im Juni 81, einen Monat vor seinem 23. Geburtstag.
Okay.
Und seitdem ist das für viele Menschen in Kanada ein ganz wichtiger Mensch. Und deswegen, ich trage jetzt das T-Shirt Dear Terry, Cher Thierry, weil so viele Menschen auch reagieren. Also nicht nur Menschen, die auch erkrankt sind oder Angehörige, die jemanden verloren haben oder. Aber das hat eine Aufmerksamkeit in Kanada. Und es gibt auch prominente KanadierInnen, die das No Matter What T-Shirt tragen. Das ist aktuell so ein dunkelblaues mit der roten Schrift drauf. No Matter What mit dem Schriftzug, das habe ich auch. Das ist auch super schön. Das hat unter anderem trägt das Michael Bublé, der Kanadier ist. Ryan Reynolds, der Kanadier ist. Also ganz viele Prominente unterstützen auch die Organisation, die Terry Fox Foundation und Ich muss noch jemanden finden, aber du kannst mir das vielleicht mal zeigen. Ich glaube, es gibt auch bestimmt nicht Facebook, aber Instagram oder irgendwas, wo Leute auch schreiben. Und dann gibt es, glaube ich, auch sogar einen Kanal, das müsstest du mal checken, auf dem auch immer wieder darauf hingewiesen wird, jetzt ist der und der Jahrestag. Heute vor so und so vielen Jahren lief er los. Heute vor so und so vielen Jahren hatten sie so viel Geld zusammen. Heute vor so und so vielen Jahren und so. Richtig, das wird richtig liebevoll auch betreut. Also das ist rundum einfach eine feine Sache. Und natürlich wird auch immer wieder darauf hingewiesen, warum es wichtig ist, Spenden auch zu sammeln. Ich habe unter anderem auf der Terry Fox Seite gelesen, fast jeder zweite von fünf KanadierInnen wird im Laufe des Lebens in irgendeiner Form auch mit Krebs zu tun haben am eigenen Körper. Wenn es was Gutartiges ist, wenn es irgendwas ist, wenn kurz bei einer Untersuchung was rausgekommen ist und irgendwas entfernt wird und man doch dann sagt, ah, alles gut. Aber damit berührt wird fast jeder zweite von fünf Menschen in Kanada.
Okay.
Und was auch gut ist, wenn man auf solche Sachen hinweist, ist ja, und das kennt man von vielen Fällen und von vielen Krankheiten auch, die Überlebensrate ist natürlich, die steigt prozentual, also die Chance, dass jemand das überlebt, eine schlimme Erkrankung, je mehr Leute darüber wissen und je mehr in die Forschung gesteckt wird und so weiter und je aufgeklärter man ist. In den 40ern Überlebensrate bei dieser Art von Krebs 25%, heute über 60, manchmal sogar bis zu 90%. Also richtig gut. Und Terry Fox wäre jetzt 66, ist ja mit 23 leider verstorben, der wäre jetzt 66, der würde immer noch laufen. Und,
wie Forrest Gump, der hätte auch nicht mehr aufgehört.
So ein bisschen, ich habe auch bei Terry Fox immer wieder so weiterlaufen.
Der Bart wird immer länger und länger und länger.
No matter what.
Deiner hat doch auch einen Bart, oder?
Der Terry Fox hat nur so einen Wuschelkopf. Nee, der hat
also das war ein Wuschelkopf, kein Bart.
Total. Das ist ja, der ist ja als Teenie hat das ja angefangen. Also es ist einfach ein junger Typ gewesen. Und Forrest Gump, da hat man den Eindruck, oh, der wird schon so ein bisschen, der war ja schon älter.
Ja, ja, ja.
Aber das wollte ich dir unbedingt erzählen. Terry Fox ist eine ganz, ganz feine Geschichte. Kann man sich, mein Gott, dann kauft man so ein T-Shirt, wenn man jemandem so ein T-Shirt schenken will. Ja.
Und zeig mir nochmal das T-Shirt, dann kann ich gerade nochmal ein Screenshot machen.
Lässt man sich mitbringen aus Kanada?
Instagram. So. Warte ganz kurz, geht los. So, ich mache mal einen Schnappschuss hier direkt. Dear Terry Fox und dann Cher Terry und das sind alles Menschen, die ihm geschrieben haben. Das sind so verschiedene Schriftzüge im Hintergrund.
Ne?
Verschiedene Handschriften, ob die echt sind, das wahrscheinlich nicht.
Aber das, ist,
hat
so,
Grafiker
aber das ist so
gemacht,
interessant, dass du auch sagst, man kriegt bei solchen Läufen dann auch ein T-Shirt und so, ne? Also wenn Andi das
dazu.
Hat.
Mhm.
Das ist irre, das ist ja wirklich, ist immer ein sogenanntes Conversation Piece. Und
ja,
wenn
also
ich
geile Farben auch, also
ja.
Neongelb und Pink und Grün, Blau, so ein ganz tolles, tiefes Hellblau. Ich liebe die Shirts.
Was ich nicht verstehe, ist, dass da immer die, aber naja, klar verstehe ich es, aber was manchmal nervt, ist, wenn da die Sponsorennamen so super dick drauf sind. Ist das da auch so bei deinen?
Nee, glaube ich nicht. Also da steht nichts groß drauf. Irgendwo wird was stehen, auf jeden Fall. Relativ dezent aber. Ja, ich wünsche, ich kann es ja beim nächsten Mal anziehen.
Ja, gerne.
Also ich kann jetzt auch runtergehen und es holen, aber.
Nein. Denn das ist ja.
Dann schwitze ich mich hier tot.
Bitte?
Vielleicht. Dann schwitze ich mich hier tot. Also.
Ja, und das müffelt ja so schnell.
Obwohl, ja gut, so schnell jetzt auch wieder nicht. Aber ja, jetzt würde ich es dir natürlich gerne zeigen, aber ich hebe mir das auf für das nächste Mal.
Aber du weißt, also das ist nochmal ein anderes Thema, dass bei Fußballvereinen, die sich sponsern lassen, dann auch schon mal alberne Sachen vorne drauf standen, wenn die sich von einem Kondomhersteller haben sponsern lassen oder so.
Ja.
Und das ist dann, fragst du dich, gehe ich jetzt mit dem Shirt auf die Straße? Muss das jetzt sein? Weißt du?
Nee.
So,
herrlich.
Und du?
Also ich sage erstmal no more Hörkling Dörkling.
No more what?
Wir haben letzte Woche dieses wunderbare Wort Hörkel Dörkel.
Ach, Hörkel,
das ist ja, wenn man einfach noch im Bett liegen bleibt, weil man einfach Hörkel, Bock Dörkel. Drauf hat. Und nicht, weil man einfach muss oder so, sondern morgens einfach noch länger aus Spaß im Bett liegen bleiben. Und das ist ja dieses wunderbare schottische Wort Hörkel Dörkel. Und ich habe vorhin
aber
erst...
schreibe ich das richtig? Ist das
Hörkle Dörkle?
Hörkle Dörkle. Warte.
Ja. Hörkle Dörkle.
Hörkle Dörkle, wo habe ich das aufgeschrieben? Ja, Hörkle Dörkle, Hörkel Dörkle.
Mhm. Ich sage auch gleich nochmal, woher wir das haben.
Okay.
Ich wollte auf jeden Fall wissen, wie wird es verwendet. Und dann fand ich also den Satz, as far as I'm concerned, we should all Hörkle Dörkle a lot more than we do. Habe ich gedacht, okay, es wird so richtig aktiv verwendet. Ein zweiter Satz war, we are no longer rotting in bed, we are Hörkle Dörkling. Es ist
aber
auch nicht Hörkling-Dörkling, sondern Hörkel-Dörkling.
Es wird ja Leute geben, die denken, dass im Bett zu liegen Hörkel-Dörkel ist.
Das ist es ja auch.
Ja, aber warum sagt denn der? Ach so,
im Bett
diese
liegen
letzte,
länger als man möchte.
Das heißt, man nennt es, wir sagen jetzt nicht mehr dazu, wir liegen im Bett, sondern wir sagen dazu Hörkel-Dörkel.
Genau.
Okay,
Hörkel-Dörkel hat auch, ich gucke nochmal nach der ganz offiziellen Beschreibung, herumliegen im Bett, nachdem man schon wach ist. Also herumliegen im Bett, nachdem man schon wach ist.
Ja.
Und ich habe gelesen, dass dieser Ausdruck dafür bei der Generation Z, ich weiß immer nicht, wer alles dazugehört, ab 2000 geboren oder wer ist Gen Z?
Was sind wir nochmal?
Sind wir X? Sind wir, ich weiß, Boomer, ich frage mich nicht, ich kriege das immer durcheinander.
Soll ich mal nachgucken?
Ja. Auf jeden Fall Generation Z, die nennen das so Rotting in Bed.
Rotting, also als würde man da sterben oder was?
Verfaulen, als würde man so verwesen im Bett. Ja, aber das ist so der eigentliche englische Ausdruck, vor allem auch wohl bei der Generation Z, habe ich gelesen, to rot in bed. Aber das klingt nicht so positiv. Und deswegen wird es zumindest bei den Schotten, das kommt ja aus Schottland, das Wort, oder dieser Begriff, wird es ein bisschen ersetzt heutzutage mit Hörkel-Dörkel. Und Hörkel-Dörkel klingt total positiv und total süß. Und das hat nichts Negatives.
Okay.
Ja.
Hörkel Dörkel, glaubst du, wir können dafür sorgen, dass das sich durchsetzt?
Ich weiß es nicht. Es klingt zu ausländisch. Es ist nicht so wie nice, was man sich schnell macht. Ey, ist total nice.
Ja. Sagst du, es ist nice?
Nein. Also,
okay.
Ich habe es auch schon einmal gesagt, aber es ist nicht in meinem regulären Wortschatz.
Ich sag dir mal was ganz Krasses.
Total nice, ey.
Also, 1928 bis 1945 Geborene, also unsere Eltern.
Ja.
Ist Generation Silent, die stille Generation.
Okay.
Ne?
Abgekürzt durch Generation S? Nein.
Nein, hier steht nur Generation S. Aber also, ne, eigentlich müsste ich jetzt drei verschiedene
Silent.
Checken. Ich sag jetzt, ich habe es jetzt nur aus einem gegriffen. Kindheit und Jugend geprägt durch Weltkriege, Unsicherheiten, Entbehrungen. Dann kommen die Babyboomer. Die sind 1946, ne, Wirtschaftswachstum. weil da ganz viele Babys, die Geburtenrate war nie höher. Geboren zwischen 1946 und 1964.
Okay, alles klar.
Baby, da sind wir nicht drin.
Nein,
das
ist nicht.
Ich bin Jahrgang 65 und du bist Jahrgang?
Ende 66. Ja.
66, das heißt.
Schnell nochmal gesagt, Ende 66.
Ende,
ich bin eigentlich bin ich schon 67.
Weißt du, was wir sind?
Wir sind Generation Y.
X.
Aber wir sind die Generation
1965 X. bis 1979 sind wir.
Ah, okay. Oh, enger Zeitraum.
Ja, wir sind, wir
Entschuldige, von 19...
65 bis 79, nur 14 Jahre.
Das 14 echt Jahre, als würde man mit 14 schon ein Kind bekommen.
Hä, was hat denn das damit zu tun?
Naja, weil dann eine nächste Generation kommt.
Verstehe ich nicht die Rechnung.
Ich denke mal, eine neue Generation ist doch dann, wenn man Kinder bekommt. Würde ich denken.
Okay, ich kann es dir nicht sagen. Aber
okay,
die Generation Y, Gen Y,
ja, ach, die,
werden auch bezeichnet als die Millennials.
Das sind die Millennials. Sind die,
das ist 1980 bis 1995 geboren.
Die heißen Millennials?
I swear to God.
Ach, witzig.
Ja, und das sind die, also ich lustig dir die Definition, das müssen wir alles abklappern. Ob wir, sehen wir uns als Gen X, dass wir, dass Sicherheit uns enorm wichtig ist?
Möglich.
Weil wir groß geworden sind zu Zeiten von Massenarbeitslosigkeit. Ist uns sicher, haben wir ein Sicherheitsbedürfnis auch innerhalb des Privatlebens, sprich Familie, Beziehung und so weiter?
Aber wer hat das nicht?
Ja, das ist aber völlig also, hohler Quatsch.
Auch die Millennials haben das doch. Auch die Generation Z. Haben
aber
wir
die,
Sie?
Du, nee, wir sind Generation Z. Nee, wir sind Generation X.
X, dann kommt Y.
Y, und jetzt kommt Z, pass auf. Z ist geboren 1996 bis 2010 geboren.
Ach, das ist Generation Z. Sag mal, alle gehen immer so selbstverständlich mit diesen Begriffen um, auch in den Medien, in Diskussionen. Ja. Wie können die sich das alle merken? Das sind ja total schräge Jahre.
Man muss sich einfach nur das merken, von sich, von das eigene Ding
okay,
merken mit dem
X,
Begriff, und dann kann man ja reinsteigen in die Diskussion. So,
X.
Und Gen Z, geboren 1996, zwischen 1996 und 2010, das sind die Digital Natives.
Das sind die Digital Natives.
Jetzt haben wir es. Okay, cool. So, und danach kommt alles, was ab 2011 geboren wurde, ist die Generation Alpha.
Ach, das sind die Alphas, richtig.
Das sind die Kinder der Millennials.
Okay.
Oh
Boah,
mein Gott, das ist
voll
ja
kompliziert.
Ja, und das ist die, oh, man spricht jetzt schon von der tragischen Generation, weil die natürlich weil die Corona mitgekriegt haben und weil die total digital sind und ist das interessant. Auch gut, dass wir es nachgeguckt haben.
Oder?
Okay, also wir wissen jetzt, wir sind
interessant.
Gen.
Genau.
Warte.
Und sowas
Gen
kann man
X.
auch mal rausfinden, ein bisschen rumsurfen, während man noch Hörkeldörkelt. Ne? Also das
ja,
geht
das
auch.
Du kannst im Bett machen. Das
ja,
ist die
also
total gute Hörkeldörkel.
Also Hörkeldörkling muss jetzt nicht völlig umsonst sein.
Nein.
Ja, oder mit reiner Faulheit,
Nein.
Phlegmatismus verbunden werden. Man kann auch ein paar ganz nützliche Dinge machen, während man hörkeldörkelt.
Was macht zum Beispiel, stricke ich ja, ne? Jetzt im Sommer natürlich nicht, weil es so heiß ist, die ganze Wolle immer mit sich zu schleppen. Aber wenn ich im Bett jetzt stricke,
ja.
Ist das hörkeldörkel?
Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich
lesen?
Denke, dass...
Lesen?
Ja, lesen auch. Also man bleibt ja liegen.
Chrissy,
ja.
Ich hatte dir doch gesagt, dass ich jetzt zum dritten Mal East of Eden gelesen habe, mein Lieblingsbuch, ne? John Steinbeck.
Ja.
Chrissy, das ist ja auseinandergefallen. Ich hatte es dir gezeigt, ne?
Nein, das hast du nicht.
Das muss
gesehen
ich dir
hab
zeigen.
Gesehen habe ich es nicht.
Dann zeige ich dir das nächstes Mal, da können die
ja.
Lieblinge das auch sehen. Die können ja uns dann auch Fotos schicken von ihren zerlesenen Büchern.
Bücher.
Mit Haushaltsgummis zusammengefasst. Ich hatte
Zerliebt.
Das Buch, ich liebe das Buch so sehr und das haben auch andere Menschen gelesen, die und das ging viel rum, das Buch, und deswegen ist es auseinandergebrochen und es ist eine alte Penguin-Ausgabe gewesen. Die habe ich in den 80ern gekauft und das war so abgetrocknet, der Rücken des Buches war so vertrocknet, dass es so auseinanderbrach. Dann habe ich im Urlaub jetzt immer einfach nur so kleine Bündel mitgehabt von 100 Seiten. Ne, wenn ich irgendwo hingegangen bin, wo ich mich, oder im Zug oder so. Ich habe dann immer nur so eine Passage mitgenommen, die abgebrochen war. Und jetzt, wo ich es durch habe wieder, habe ich es mit Haushaltsgummis jetzt so fixiert. Aber ich habe mir jetzt doch eine neue Ausgabe gegönnt.
Und ich hätte gedacht, dass du diese alte Ausgabe dann einfach nochmal wegschickst, damit sie dann nochmal wieder hergestellt wird, damit sie neu geleimt wird.
Macht man das?
Ich habe es zum ersten Mal gehört bei Andreas Altmann. Andreas Altmann ist ein Reisereporter. Der schreibt ja sehr viele Bücher. Er lebt auch verrückte Dinge in der ganzen Welt. Und der hat früher, hat er jetzt auch ganz offen zugegeben, der hat früher, und der war büchersüchtig. Da hat er schon, glaube ich, er ist ja aufgewachsen in Altötting, ein Ort, den er als seinen Geburtsfehler, nicht als Geburtsort bezeichnet.
In Bayern?
Weil er sehr misshandelt wurde von seinem Vater, der tagsüber Devotionalien verkauft hat in Altötting, Wallfahrtsort. Und abends hat er sein Kind geschlagen und war, glaube ich, auch kriegstraumatisiert. Auf jeden Fall, dieses Trauma wurde ein bisschen weitergegeben. Und Andreas ist dann in die Welt rausgezogen. Und er ist lesesüchtig geworden und hat sich quasi seine ganze Bibliothek, hat er sich auch zusammengestohlen. Und ich weiß nicht, ob das in Frankreich schon war, wo er jetzt heute wohnt oder wo das genau war.
Und wo hat er gestohlen?
Er hat immer...
In Buchläden?
In Buchläden. Und hat immer gestohlen. Der war so süchtig nach Büchern. Und
hatte manchmal kein Geld oder war das...
Hatte kein Geld.
Oh, deswegen.
Und manchmal hat das auch nur so ein bisschen so Spaß gemacht und am nächsten Tag hat das Buch auch wieder zurückgebracht.
Ja.
Also auch so etwas. Und der hat sehr viele, sehr wertvolle Bücher gesammelt. Vielleicht auch so Erstausgaben, die er dann eventuell ja auch mal irgendwo gekauft hat. Und dann hat er mir erzählt, dass er angefangen hat und er hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele Bücher. Also das eigentlich nichts mehr in die Wohnung passte. Und dann hat er angefangen, viele dieser Bücher, und das wiederum kostete ein Vermögen, nach Leipzig zu schicken. Dort gibt es irgendein Institut, die so alte Bücher restaurieren. Und das hat er reihenweise gemacht. Hatte ich zum ersten Mal davon gelesen.
Aber definiere alt. Mein Buch ist Jahrgang 1980.
Ja, naja, was kaputt ist, ist kaputt.
Ja, aber das ist, da werden die mich auslachen. Das ist ja kein historisch wertvolles,
darum
keine Ausgabe.
Darum geht es, glaube ich, nicht. Gut, ich finde jetzt auch nur Bücherreparatur, Buchbinderei Leipzig. Hier ist es. Leipzig, das Zentrum für Bucherhaltung. Papierrestaurierung, Schimmelfleck auf einem historischen Papier.
Ach.
Trockenreinigung, Schimmelbeseitigung. Papierfischchen
auf einem alten Buch. Einfach nur getrocknet und auseinandergebrochen.
Ja.
Kein Schimmel.
Auch Tintenfraß.
Geil.
Säure im Papier, Tintenfraß an historischen Hand- und Notenschriften.
Nein.
Schimmelbefall an Büchern und Akten. Schäden durch unsachgemäßige Benutzung oder durch Brand oder Überschwemmung.
Okay.
Papier ist zahlreichen Besetzungen ausgesetzt. Und das machen die. Und da gibt es eine sofortige Notfallhilfe.
Nein.
Ja, im Havariefall sind die 24 Stunden in der Woche da.
Ach, das muss ja auch ein irrer Beruf sein.
Eigentlich wirklich interessant. Und das ist das ZFB. Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig. Und da hat er ganz viel hingeschickt.
Für Bucherhaltung in Leipzig?
Genau, Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig.
Da müsste man eigentlich mal hingehen, sich das angucken. Leipzig sowieso super.
Spannend auf jeden Fall.
Du, sollen wir einfach beide, du schaffst das ja auch in einer Minute. Du holst das eine schöne blaue Shirt, das du mir zeigen wolltest, und ich hole mein Steinbeck.
Alles
und
klar.
Los.
Ja, bis gleich.
Mhm.
Auch da, ich bin eher da als Anke. Auch lustig. Ah, ist ja noch ein bisschen warm hier. Okay, also ich meine, es ist jetzt grün. Ich habe das Blaue leider nicht gefunden. Das Blaue ist wahrscheinlich ganz unten in der Sporttasche oder doch noch in der Wäsche. So, Hörkel Dörkel. Ich kann euch ja in der Zwischenzeit... Ich bin ganz aus der Puste. Ich glaube, es ist die Wärme gerade. Ich kann nicht erzählen, wie wir auf das Wort Hörkel-Dörkel kamen. Und zwar hatte Maren uns ja geschrieben, die hatte in Lübeck, hatte sie in ihrer Mittagspause, hatte sie den sogenannten Übergangsgarten gefunden. Das ist ein temporär angelegter Stadtgarten, den sie Lieblingsgarten dann genannt hat oder auch Lieblingegarten. Und neben schönen Blumen stehen dort eben lauter Schilder mit besonderen Lieblingsworten aus aller Welt, mit den diversen Erläuterungen, was sie bedeuten. Also, kann ich nur mal reingehen. Also, Hörkel-Dörkel hatten wir davon. Anke ist noch nicht da. Dann sehr cool ist auch Ayurnamat. Das klingt jetzt, finde ich, nicht so schön, aber es ist wichtig, Dinge, die man nicht beeinflussen kann, gelassen hinnehmen und akzeptieren. Also, ich höre, Anke kommt schon wieder mit ihrem Buch.
Oh mein Gott, du hast deins schon, du hast es schon an.
Ich habe das Blaue leider nicht gefunden.
Aber wie schön ist denn
das? Das ist, glaube ich, ganz unten im Keller.
Chrissy.
Das Blaue, oder es ist in der Wäsche. Ich habe nur
einmal
das
Gott,
Grüne.
Oh mein Gott, ist das schön.
Guck vorne. Steht
oh mein Gott, es ist langärmlich und schön.
Halbmarathon steht drauf. Und ganz hinten im Rücken, da stehen tausende Sponsoren.
Oh, ist das toll, aber eben nur Chrissy. Hinten im Rücken. Was für ein schönes Grün.
Oder?
Aber ich kann jetzt nicht, also es steht New York
Hat. Und dann habe ich noch ein cooles, das ist ein gelbes.
Oh mein Gott.
Oh, not bad, oder?
Auch super.
Und da steht es mit dem Marathon. Ach, das ist vom Boston Marathon.
Ja, da steht Boston 2019.
Boston Marathon.
Ja, und das ist ja also mein dunkelblaues ist auch, ne, die sind die Marathondinger sind ja immer langärmlich und das dunkelblau hat so schöne rote Schrift. Das zeige ich dir nächstes Mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich
also,
habe.
Also,
das sieht ja super aus. New York NYC Half. Toll.
Ja.
Und das schenkt er dir?
Ja, klar. Und natürlich hier.
Der muss sich nie T-Shirts kaufen in seinem Leben.
Muss gerade mal hier auch noch einen Screenshot machen.
Ja.
Dass ich es dann auch posten kann. Ist ja schön, wenn wir es zu posten haben.
Aber ich sehe das nicht, weil dein Mikro davor ist. Du musst es anders halten.
Ja, aber im Ding sieht man das. Genau. Und dann, ich muss nur die Farbe gelb so richtig hinkriegen.
Das ist so ein bisschen Neongelb, ne?
Ja, es ist ein super Neongelb. Also.
Irre.
Boston Marathon. Ja, und die sind wirklich schick. Und das Blaue ist eigentlich mein Liebstes, dieses tiefe Blau. Ziehe ich nächstes Mal an.
So. Also, und jetzt bin ich dran. Ich habe mir eine neue Ausgabe, was heißt eine neue Ausgabe? Eine heile Ausgabe habe ich mir gegönnt, auch Secondhand. Aber da gibt es ja auch tolle Häuser und Möglichkeiten, wo man gebrauchte Bücher findet, die aber noch in einem Tip-Top-Zustand sind. Das ist meine neue Ausgabe. Ich werde die in ein paar Jahren wieder lesen. Das ist meine neue Ausgabe von East of Eden von John Steinbeck. Und ich kennst du das, wenn die Seiten hier so uneben sind am Rand?
Das ist ein ganz bewusst unreiner Schnitt. Ja. Kam, glaube ich, aus den USA. Und mittlerweile gilt es als ein bisschen fancy, um mal so ein Wort zu nennen. Ja, dafür gibt es auch einen Begriff.
Ja, ich gucke gerade nach.
Sowieso Schnitt.
Printed in the United States.
Irgendwie grober Schnitt oder irgendwie so heißt
steht
das.
Hier steht bestimmt über This is the Dingsbums Druck. Denn das steht manchmal in deutschen Büchern inzwischen oder in einigen Büchern hinten drin. Ist es gedruckt mit dem und der Typo und so weiter.
Ja, und steht ganz am Anfang habe ich gedacht, das Buch sei kaputt, das sei nicht ordentlich geschnitten geworden. Und das ist 20 Jahre her, da habe ich das mal mokiert im Buchladen. Und dann sagten die, das sei mit Absicht so gemacht, damit es so etwas Ähnliches bekommt. Und heute finde ich das total cool und finde, das sieht toll aus. Aber damals, als ich es nicht gewohnt war, da war ich etwas irritiert und habe mir gedacht, dieser Rough Cut, dieser Grobschnitt, das ist irgendwie nicht so schön. Es sieht kaputt aus. Es sieht wie so eine Montagsproduktion aus.
Aha.
Und also, heute finde ich es einfach nur super.
Also das sehe ich gerade. Diese Ausgabe hat 600 Seiten. Und jetzt zeige ich dir meine zerfledderte. Nicht lachen. Also auch so ein bisschen wie so ein Trottel. Und die hatte, Achtung.
Hammer, Achtung. Ich mache auch hier einen Screenshot. Wie geil ist das denn?
Ich und du siehst hier am Rand, wie viele verschiedene
paar fette Gummis. Und
so, und ja, dann nehme ich das, dann nehme ich das weg, das Gummi.
Also warte ganz kurz, ich mache gerade hier. Achtung, so. Okay, das ist also dein John Steinbeck.
Das ist mein
Buch,
Steinbeck.
Deine totgeliebte Lektüre.
Ja, guck mal hier, wie das auseinander. Siehst du das hier? Und du siehst, es ist gebrochen, ne? Weil es so trocken ist und so alt.
Ja.
Und das ist ein Penguin-Book aus dem Jahr.
Genau, aus dem Jahre.
Wann wurde das gedruckt? Wo steht denn das? Also, das Copyright ist natürlich 52, aber das hier wurde wo steht denn das dann, wann das gedruckt wurde?
Vielleicht printed in.
A portion of this book.
Printed
Copyright.
In.
First published. Edition. Reprinted, okay.
1987. Alright. Oh, 87.
Das ist von 87.
Klingt wie gestern.
Du kannst dir also vorstellen, ich habe dann das hier mitgenommen. Ich habe nicht das ganze Buch, weil ich auch Angst hatte, dann zerfliegt es noch mehr. Das mitgenommen. Dann das nächste Mal, ne?
Ja.
Wenn ich wusste, ich sitze jetzt länger irgendwo und kann lesen. Nur so viel. Dann so Seiten, die noch irgendwie aneinander hingen. Und das ist eine alte Penguin Edition. Und ich konnte mir nicht vorstellen, eine andere Ausgabe zu haben, weil ich das Bild so liebe da vorne drauf und das so viel mit mir gemacht hat. Und diese Ausgabe hat 778 Seiten.
Wow.
Und meine neue hat jetzt 600. Bin gespannt, wann ich die... Aber du weißt, dass ich das nie wegschmeißen werde, dieses Flatter-Ding hier. Würde mich interessieren, ob andere Menschen das auch, ob Lieblinge das auch so haben, dass sie ein Buch haben, das sie so sehr lieben und dann und wann wieder lesen, auch wenn es ein fetter Schinken ist. Und wenn sie schon will, habe ich auch Feedback gekriegt, du weißt aber doch, was passiert in dem Buch, du kennst doch die Handlung. Habe ich gesagt, ja, aber ich lieb das. Ich liebe den Schreibstil und alles und möchte es nochmal lesen.
Und du weißt ja, wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind,
dann sind wir jenseits von Eden. Ganz kurz, warum habe ich denn das Lied gemocht?
Naja, das war das nicht, das war doch
ein... Bam, 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 Nino de Angelo. Nino de Angelo ist das.
Ist das ein original deutscher Song?
Nein, im Leben nicht.
Welcher Song ist das im Original?
Nee, vielleicht ist es ein Original.
Das ist ein deutscher Song.
Oh mein Gott.
Ich habe das neulich von einem Lied schon gedacht. Das ist doch gecovert, war nicht gecovert.
Ui.
Und zwar haben wir nicht letzte Woche über irgendeinen Song gesprochen.
Einer im September.
Okay, naja. Okay, so, Maren war es ja, die hatte uns ja, habe ich gerade eben in der Zwischenzeit...
Aber wir sind doch noch gar nicht bei den Hörererektionen.
Nee, trotzdem, das war noch so ein Überbleibe vom letzten Mal.
Okay, Maren?
Ich wollte das Hörkel-Dörkel heute noch, damit nicht so viel Zeit dazwischen liegt, nochmal aufgreifen. Und sie hatte ja diesen kleinen Übergangsgarten entdeckt. Und dann hat uns auch Nora geschrieben, damit wir auch den Garten sozusagen einmal abgehandelt haben.
Ja.
Und sie hörte diese Folge... während sie mit ihrem Kaffee ins Büro in Lübeck lief.
Nein.
So, und dann lest ihr die Nachricht von Maren über den Übergangsgarten in Lübeck vor und ich stehe 100 Meter vom Koberg und dem Übergangsgarten entfernt. Was für ein Serendipity-Moment, sagt sie. Außerdem verbringe ich gerne meine Mittagspause dort, bevor der Garten dann im Oktober wieder abgebaut wird. Und eines meiner dort ausgestellten Lieblingswörter, außer Hörkel-Dörkel, fand sie auch cool, ist Smulstronstelle.
Smulstronstelle.
Und das ist Schwedisch für einen Ort, an welchem man sich wohlfühlt und zurückkehrt, um dort zur Ruhe zu kommen.
Ah, da ist die Stelle hinten drin, das verstehen wir.
Smulstronstelle, mit die Stelle.
Okay.
Und das finde ich total schön. Smulstronstelle, ein Ort, der vielleicht einem Kraft gibt, weißt du?
Ja.
An dem man sich wohlfühlt und zurückkehrt, um zur Ruhe zu kommen.
Ja.
Ganz süß. So. Und dann hat sie auch noch gesagt, das Wort Huddel, das ich sehr mag, hat es leider nicht in den Garten geschafft. Auf Saarländisch sagt man nämlich, ich han Huddel, wenn man gerade ein kleines Problem hat. Meistens mit einem Augenzwinkern. Für mich klingt das Wort nach einem Wollknäuel, das man zu entwirren versucht. Ein bisschen nervig, aber trotzdem kuschelig weich.
Aber
danke
für
all eure Geschichten.
Warte mal, Chrissy, wir kennen doch das...
schon Huddel.
Wir sind ja beide, norddeutsch, huddel da nicht so rum. Kennst du das nicht als Verb?
Das ist richtig, rüberhuddeln, so einfach ein bisschen nachlässig.
Ja, da hat er da so rübergehubbelt über den Text und hat gar nicht richtig hingeguckt. Ich kenne es als Verb, lustig. Ich kenne es nicht als Substantiv.
Huddel.
Lustig.
Huddel. So, ich habe einen schönen Satz. Und ich war neulich auf einer Bachelor-Abschlussfeier in Freiburg. Gab es so Absolventen und dann gab es so ein paar Reden. Manche haben ganz toll geredet und manche haben ganz trocken geredet. Es war auch brutal heiß.
Aber in was für einem Raum war das?
Das war so ein ehemaliges Kirchenzentrum.
Okay.
Es hieß offiziell sogar Kirche, aber wird nicht mehr als Kirche benutzt. Bisschen so wie so ein Gemeindesaal mit aber auch einer richtigen Bühne, wo man links und rechts mit dem Treppchen hochgehen kann. Und es wurde zitiert ein Chemie-Nobelpreisträger, nämlich Joachim Frank, der dort mal studiert hatte. Man ist ja sehr stolz auf seine Alumni.
Ja.
Und die wurden dann auch ein bisschen hervorgehoben. Und der Joachim Frank war wohl auch mal da und hat eine Rede gehalten, die auch wohl sehr, sehr schön war. Und es wurde ein Satz aus dieser Rede wiedergegeben, was er gesagt hat.
Okay.
Und dieser Satz ist ganz einfach. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ui.
Und ich saß da und dachte nur irgendwie, vor mir kommen jetzt schon gerade die Tränen.
Ui.
Weil dieser Satz so viel Macht und so viel Kraft hat. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, ist dieser Satz geil. Habe ich ihn sofort aufgeschrieben.
Ja.
Und dachte... dieser Satz ist so, so einfach, aber der ist so richtig. Der beste Rat, also wie man weiterkommt im Leben, wie man glücklich wird und so, der beste Rat eigentlich für alles, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem. Da habe ich gedacht, richtig gut.
Ja, das ist richtig.
Also wir machen das ja ganz gerne.
Ja.
Und jetzt habe ich aber gedacht, vielleicht sollte ich es manchmal sogar noch häufiger machen.
Ja.
einfach beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem, ob Sie den kennen, ob Sie den nicht kennen, also meistens natürlich jemanden, den du nicht kennst. Einfach mal so, wenn du auf der Bank zum Beispiel sitzt neben jemandem, da kommen ja auch immer schöne Geschichten, wenn man jemanden neben sich sitzen hat. Wenn die Menschen alleine sind, sind sie natürlich auch sehr offen auch für so etwas. Mhm. Wenn sie zu zweit sind, dann fühlt man sich ein bisschen wie so ein Eindringling. Mhm. Aber wenn jemand alleine sitzt, auch ältere Menschen, das ist so belohnend, ganz kurz mal Smalltalk zu beginnen und da kommt irgendetwas Interessantes bestimmt bei raus, was Sie so für Geschichten haben. Ja, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann. Überleg mal, der Typ hat einen Nobelpreis gewonnen.
Mhm. Und das, was er den Leuten mitgibt. Formel oder irgendwas Intellektuellem.
Ist etwas, was wir alle ganz leicht umsetzen können. Mhm. Beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem. Ja, Joachim Frank, der war in der Columbia University. Wohl, auch lange, lange. Hat dort geforscht. Mhm. Molekulare Biophysik. Und hat 2017 hat er mit zwei anderen den Nobelpreis für Chemie bekommen. Und er war an der Uni Freiburg und bekam natürlich die Ehrendoktorwürde im Juni diesen Jahres. Bekam er die Ehrendoktorwürde und da hat er den Satz dann losgelassen.
Ich bin jüngst in Berlin gewesen im Theater des Westens und habe gedacht.
Das hat mich jetzt auch wirklich ein bisschen irritiert. Also morgens haben wir uns noch verabschiedet, ich war ja bei dir, das war am Montagmorgen und dann kriege ich am Abend von dir eine Nachricht. Ja, aber gerade im Theater des Westens gesehen und ich nur. Wie, sie war jetzt in Berlin? Du hattest ja auch einen Termin in Köln. Ja. Mittags hattest du einen Termin in Köln, das wusste ich ja. Und dann plötzlich im Theater des Westens. Und da habe ich mir extra nachgeguckt, Theater des Westens in Köln. Nein, da gibt es nur ein Kino, Lichtspiele des Westens. Und da habe ich gedacht, ach, sie war im Kino in Köln. Meintest du Lichtspiele des Westens? Bist du aber gar nicht drauf eingegangen. Nö. Und dann irgendwie so, ja, im Theater des Westens gab es diese und diese Performance. Und dann dachte ich, okay, ja, es war Berlin. Also du bist an dem gleichen Tag noch nach Berlin gefahren.
Ja,
ja. Das wusste ich nicht.
Naja, aber
hast du mir nicht erzählt.
Ja, weil ich dann auch vergesse, dass das ja nicht selbstverständlich ist, dass doch eigentlich schon, du weißt ja, wenn ich sage, ich fahre da und dahin. Ich habe eine Bahncard 100.
Ist ja, ja,
ich kann ja gerade dahin
eiern
und gehe in irgendeinen Zug, bei dem ich den Eindruck habe, okay, da ist jetzt Platz und so. Aber pass auf. Eigentlich hatte ich ja Annette Hess versprochen, in das Kuda-Musical zu gehen.
Ja,
das,
Komponistin?
Nee, Annette Hess ist Autorin.
Ach so, das ist ja die Autorin, stimmt. Ja. Die andere, ich habe gerade an eine andere Annette gedacht.
Wie heißt du meinst Annette Humpe?
Nein, eine andere Annette. Die ist Filmkomponistin in Berlin.
Oh, nein,
Annette
okay.
Hess ist die Autorin natürlich.
Ja. Annette Hess, ganz tolle Frau, ganz toller Mensch. Autorin, Deutsches Haus und sie war auch Showrunnerin, hat auch das Drehbuch geschrieben für die Serie, in der ich auch eine kleine Rolle hatte. Und die hat unter anderem auch Weißensee geschrieben, hat auch die ganzen Kudamm-Sachen geschrieben und liebt das so sehr, das Musical und ist so stolz darauf. Und ich habe ihr versprochen, es mir anzugucken und dann bin ich im Theater des Westens und sehe aber nicht das, sondern eine Vorstellung von was anderem, was da so reingeschoben wurde. Wenn die einen freien Tag haben, dann passiert da was anderes.
Aber ganz ehrlich, wenn du das Musical sehen möchtest, Kudamm, warum sagst du mir nicht Bescheid? Ich gehe doch mit dir dahin.
Ja, dann gehen wir zusammen.
Ja, also ich habe schon, also ich habe das erste habe ich gesehen. Ja. Aber jetzt läuft ja gerade das zweite
Kudamm-Musical.
Habe ich noch nicht gesehen. Ey, let's
Machen
go together.
Zusammen?
Ja, belogen.
Denn da war
ich wäre auch
ganze...
mitgekommen an dem Abend gleich.
Ach du.
Ich wäre auch mit dir direkt nach Berlin gefahren.
Nein, du hattest gar keine Zeit. Du musstest,
dafür hätte ich mir aber die Zeit genommen.
Du musstest nach Düsseldorf.
Am Vormittag.
Und dann wärst du nachgekommen.
Und dann hätte ich es gewusst gehabt, ihr habt keinen Schlüpper dabei gehabt. Obwohl, einen Schlüpper habe ich noch gehabt, ja. Hätte wäre auch gegangen.
Okay, so.
Oh, jetzt fällt mir gerade was ein.
Hast du einen Schlüpper hier
Nein,
vergessen?
Nein, aber bei den oldsten Geschichten. Du hast doch vorhin gesagt, was sind eure oldsten Bücher?
Ja.
Wir haben mal eine Aktion im Radio gemacht.
Ja.
Irgendwie, was ist eure älteste Unterhose?
Nein.
Die ihr bei euch habt, für die man sich eigentlich schämen muss. Sie ist ja nicht dreckig, sie ist nur alt und zerfleddert, für die man sich schämen muss.
Das Gummi knattert so, wenn man es auseinanderzieht.
Ne? Aber man will sie nicht wegwerfen. Und dann haben wir auch die Frau von Olli Kahn angerufen, die auch in Karlsruhe damals noch wohnte. Ja. Und sie ist an den Kleiderschrank gegangen und sie sagte, ja, hier, das ist die, sie hat sie dann auch beschrieben, das ist die Olste von Olli. Und dann sage ich, welche Farbe hat denn die? Und sagte sie, braun. Und das ist natürlich so eine furchtbare Antwort.
Lustig.
Und an diesen Dialog erinnere ich mich doch. Es ist 20 Jahre her. Aber wie witzig war das? Auch, dass sie mitgemacht hat, war dabei sehr lustig. So,
guck mal, gar nicht uncool, die Aktion eigentlich, oder?
Total schön. Also.
Und war das, dass wir mit der gesprochen haben, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Okay, Dann war ich im Theater des Westens. Und dort ist natürlich alles, da ist natürlich alles ausgerichtet auf dieses Kuda-Musical. Das ist wohl wahnsinnig erfolgreich. Die Leute lieben das sehr. Und das Merchandise ist da, steht da rum. Und du, es ist alles auch, du spürst das. Aber ich war.
Ach, kurze Frage. Unsere Musical-Sängerin in Residence hat in dem Musical mitgesungen. In dem ersten Teil. Okay. Nicht jetzt im zweiten. Okay. Aber sie hat auch die Hauptrolle gesungen in Teil 1. Deswegen habe ich es gesehen.
Ach, gucke.
Ja, unsere Nele.
Da gehen wir schön zusammen.
Unsere Musical-Sängerin in Residence. So. Mhm.
So. Und dann war ich da, aber es war eine andere Veranstaltung. Nämlich, und das Ticket habe ich mir auch schon vor ganz langer Zeit geholt. Und es war bestuhlt, aber das war eigentlich Quatsch, dass es bestuhlt war. Denn das war ein Chorabend. Und ich liebe ja Chöre, aber das ist ein moderner Chor. Den gibt es auch noch nicht lange. Der heißt A Song for You.
Ja, ja.
Und das sind nur POC, ne, People of Color, und also es ist BIPOC, Black Indigenous People of Color, BIPOC. Ich weiß nicht, ob man das BIPOC oder BIPOC nennt, weiß ich nicht, aber ein ganz interessantes Projekt. Und du musst dir vorstellen, dass ich da wieder dachte, dass, so wie du jetzt gerade von dem Zitat sprachst, ich gebe Ihnen einen Ratschlag, beginnen Sie ein Gespräch. Ja. Mein Ratschlag wäre, singt und oder tanzt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Freude und, ich sage jetzt ein großes Wort, ne, Frieden in diesem Saal waren, weil die Menschen sich bewegt haben. Da konnte niemand still sitzen, denn die Songs auf der Bühne, allesamt Eigenkomposition, es gab, glaube ich, nur ein Cover, ein Alicia Keys, glaube ich.
Ein Cover ist okay. Ich liebe Originalsongs.
Ist völlig
ich
in Ordnung.
Liebe Originalsongs.
So, und dann Originalsongs, Originalkompositionen. Und du musst dir vorstellen, dass dieser Chor auch aufgeteilt war, ganz klassisch, ne, in Sopran und Alt und so weiter. Und so auch die Aufstellung war. Und doch gab es immer wieder Choreografien. Dann drehten sie sich zur Seite, haben mit den Armen was gemacht, haben kleine Schritte gemacht. Mhm. Aber nicht so perfektionistisch und nicht so, dass du dachtest, ach, das machen die morgen und das haben die gestern gemacht und die werden das überall gleich machen. Nein, dieser Abend lebte davon, dass ganz viel Seele dabei war. Und ich weiß nicht,
einfach, machet Otze, einfach Leute, ob ihr singen könnt oder nicht, ob ihr tanzen könnt oder nicht, machtet.
Also ich habe auch erhöht gesessen.
Weißt du, ich muss mein Shirt gerade ausziehen, aber nur ganz kurz.
Bist du nackt darunter? Ich will es nicht sehen.
Oh, jetzt wird es nämlich hier wird es nämlich warm.
Oben ohne. Was du für einen Abdruck hast, du bist ja kalt. Achso, er hört mich gar nicht.
Weil in dem ist es wirklich warm.
Chrissy, jetzt muss er erst den Kopf
aufsetzen,
warte.
Oh, ich fühle mich wieder sommerlich.
Das ist ja, du bist ja vorbildlich, du hast ja wirklich einen kalkweißen Körper.
Ja, klar, der ist ja, aber woher soll der braun werden?
Das heißt, selbst wenn du schwimmen gehst am See, du warst doch neulich wieder am See, da hast du auch dann ein T-Shirt an?
Nein, ach so, ja, Ey, die Sonne ist nie gut.
Du bist ja vorbildlich.
Ich setze den allenfalls ein paar Minuten der Sonne aus. Wenn es warm ist, ich war aber auch nur einmal am Strand und hat auch einen Wind geweht, also
okay.
Aber ich,
und an der Nordsee?
Also Ostsee.
Ostsee?
Ja, das meine ich ja. Nur da war ich einmal schwimmen. Ich war einmal in der Ostsee schwimmen neulich.
War es sehr kalt?
Ja, aber es war trotzdem ganz schön. Es war eigentlich gut, es waren 20 Grad, glaube ich.
Okay, so, aber jüngst saß ich, waren da Wellen?
Da waren keine Wellen. Also
konntest
nicht,
du richtig
als ich
rausschwimmen?
Dann war.
Konntest du richtig so lange Züge machen?
Ja, auf jeden Fall.
So, nochmal zurück zu A Song for You. Hab aber dann doch mir überlegt, ist das so ein guter Titel, ist das so ein guter Name für einen Chor, A Song for You?
Ja. Ich würde Songs for You, würde ich es vielleicht. Ach, der Chor heißt ja A Song
der
for
Chor
You.
Nicht das Programm, der Abend
genau,
hieß
der
so.
Chor heißt ja.
Der Chor heißt A Song for You. Warte mal, ich kürze mal ab. A Song for You. Die heißen Asfu.
Ja. Aber ganz ehrlich, Rollende Steine, ist das ein guter Name für eine Band?
Was willst du denn von mir? Das ist ganz was anderes. Das ist ja kein. A Song for You ist ja eine kurze Phrase. Das ist ja wie ein Satzteil.
Ja, A Song for You.
Es irritiert mich total. Und ich habe gedacht, Leute, ihr könntet ganz oben sein, wenn der ein bisschen griffiger wäre. Aber es wird einen Grund geben. Ich habe das nicht gefunden auf deren Seite. Aber da habe ich noch kurz drüber nachgedacht. Und ansonsten dachte ich, Mensch, nee, das ist ein Konzert, bei dem man steht und tanzt. Ach so, und dann habe ich nicht, es war schon recht spät. Und ich habe nicht die Bahn genommen, zurück zum Hotel. Oder wo war ich? Im Hotel? Oder bei Freunden? Weiß ich nicht. ich bin gegangen, weil ich so euphorisiert war durch das nächtliche Berlin, durch das schwülwarme nächtliche Berlin. Ich habe gedacht, wie viel Glück kann ein Mensch denn haben, in ein Konzert gehen zu können, gesund zu sein, die Beine zu benutzen und irgendwo hinzulatschen. Und das war einfach das war ein unglaublich schöner Abend, muss ich sagen. Es war wirklich schön.
Sehr cool. Abschließend in Sachen Bahn.
Bahn.
Meine Freundin Larissa ist gestern Bahn gefahren von München nach Köln.
München, Köln, ich schreibe es auf.
Genau, und sie schrieb zwischendurch, ich liebe die Bahn. Also ich liebe die Bahn, ist ehrlich gemeint.
Ja.
Aber es ist schon lustig. Auf der 5-Stunden-Fahrt nach Köln. Erst Signalstörung, dann Personen im Gleis, dann Stellwerkstörung. Dazu umgekehrte Wagenreihung, die Reservierungen wurden nicht angezeigt und es gibt kein Wasser im Bistro, also keinen Kaffee. Dafür nur 12 Minuten Verspätung ist eigentlich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich bei diesen ganzen Sachen.
Aber
und da war sie wohl noch nicht ganz angekommen und dann schrieb sie noch, am Ende war noch ein Feuerwehreinsatz und trotzdem nur 6 Minuten.
Nein.
Trotz dieser ganzen Sachen, am Ende nur 6 Minuten Verspätung. Die müssen sehr viel Puffer einkalkuliert haben mittlerweile.
Ja, wir sind ja früher von München nach Köln, sind wir schneller gefahren früher.
Ja.
Das ist jetzt auch im Moment für mich eine wichtige Strecke, weil ich da arbeite. Das ging früher schneller, jetzt haben sie da Puffer eingebaut und dann freut man sich, wenn man nur 15 Minuten Verspätung hat. Hatte ich zuletzt auch, da hatte ich 4 Minuten Verspätung und dachte, was ist denn jetzt passiert? Guinness-Buch. Ja. Aber Chrissy, zum Thema Bahn, darf ich dir noch kurz was erzählen? Ich muss dich fragen.
Wenn du noch Zeit hast, ja.
Ja.
Ich hoffe, ihr seid alle noch da.
Wir sind
heute
eingeschlafen.
Ein länger,
schlafende
oder?
Lieblinge sind gute ZuhörerInnen.
Okay.
Pass auf. Nein, die schlafen nicht. Ganz im Gegenteil. So, pass auf, Leute. Ich glaube, ich habe mich schlecht benommen und möchte jetzt hier möchte mich schämen, öffentlich schämen. Ich saß auf einer dieser Fahrten, das muss München, Berlin, irgendwas gewesen sein, nach Köln, von Köln, weiß ich nicht mehr. Ich saß in meinem Lieblingsabteil. Das ist in der Spitze. Da sind nur 6 Plätze, auf der einen Seite 2 mit Tisch dazwischen, auf der anderen Seite des Ganges 4 mit Tisch dazwischen.
Mini-Abteil.
Liebe ich, ist ein Ruheabteil.
Ja, Wagen 1 gleich vorne rechts.
Pass auf.
Oder
kommt
links.
Aber, rumpel, rumpel, ein Mann rein. Wir sind alle Plätze besetzt. Kommt aber ein Mann rein, gelatscht, und es war ein älterer Herr. Und da ist nichts gegen zu sagen, aber der hatte die 80 hinter sich. Ich glaube, der steuerte auf die 90 zu, wenn er nicht auch die schon überholt hat. Das sah man unter anderem daran, dass er schluffig war, dass er ein bisschen roch, wie es so auch in so Altersheimen riecht. Ne? Da riecht es ja manchmal auch so ein bisschen abgestanden. Alles überhaupt kein Problem, ist ja auch irgendwie süß. Und auch Flecken an Hose und Hemd und Dings und der Gürtel auch falsch geschnallt. Auch irgendwie herrlich, weil man so denkt, aber der zieht sein Ding durch, denn der arbeitet für die Bahn und macht Umfragen, macht diese Gastumfragen. Aber Chrissy, da denke ich mir, und das habe ich früher immer dann und wann gemacht, ich mache es inzwischen lieber digital, ne? Wenn da kommt, können wir mal kurz 2 Minuten mit Ihnen reden, wenn du deine Reservierung holst, ploppt ja dann auf der Deutschen Bahnseite auf, können wir kurz mal Ihnen ein paar Fragen stellen, mache ich gerne mit, so. Aber das war natürlich in einem Ruheabteil total kontraproduktiv.
Mhm.
Guten Tag, zeigte sein Ausweis. Ich komme und ich möchte Sie, und geht auf den ersten Mann zu, der schräg gegenüber von mir sitzt und sagt, sind Sie heute privat oder geschäftlich? Der Mann hatte keine Chance zu sagen, ich sitze hier gerade und arbeite. Sind Sie heute privat oder geschäftlich unterwegs? Der konnte nicht mehr raus und murmelte ganz leise, um uns nicht zu stören. Und auch Datenschutz, es geht doch uns nichts an. Ich habe es nicht mal gehört, weil ich auch nicht hinhören wollte. Gut, und wie lange sind Sie jetzt schon? Und dann kamen diese ganzen Standardfragen, die auch wichtig sind. Ne? Die wollen ja auch Statistiken haben. Die wollen wissen, wie können wir alles verbessern? Wie können wir für unsere KundInnen einen besseren Service, wie können wir bessere Dienstleister sein? Bla, bla, bla. Die sind super wichtig, die Umfragen. Aber Chrissy, als er damit fertig war, ist er zum nächsten gegangen und der hat nur so abgewunken und nach unten geguckt. Auch ich habe nach unten geguckt auf mein Buch oder meine Zeitung und habe ihm nicht in die Augen geguckt und freundlich gesagt, mir ist es zu laut oder heute bitte nicht oder ich mach's lieber digital. Ich habe mich so geschämt, als er raus war. Und dann habe ich die restliche Fahrt mich nur geschämt und gedacht, ich hätte diesem Mann doch bitte respektvoll ins Gesicht sagen müssen, bitte heute nicht.
So, Leute, dann soll es das für heute gewesen sein.
Ja.
Wir hören uns dann alle am kommenden Donnerstag auch wieder mit euren Geschichten. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com. All die Geschichten, die erzählt werden müssen.
Bis dann, Schmutz und Stelle.
Bis dann, Huddel.